Und deshalb ist das so ein Thema, was ich so kritisch sehe, weil
generell.
Das war wirklich schlimm. Es tat so weh.
Mama und Papa machen einen Podcast.
Und der heißt?
Starke Kinder, entspannte Eltern.
Und damit herzlich willkommen zu deinem Familienpodcast, dem Podcast für entspannte Eltern mit starken Kindern und alle, die es noch werden wollen. Wir sprechen über Kindheits- und Erziehungstipps und blicken dabei hinter die Fassade von Mythen und Vorurteilen. Täglich erreichen Mariana so viele Nachrichten mit guten Fragen. Lasst uns die Welt gemeinsam aus Kinderaugen sehen und gemeinsam drüber sprechen.
Hallo, in dieser Folge wollen wir mit euch über das Thema Geburt sprechen, Gewalt unter der Geburt und auch über Tipps, die uns persönlich bei der zweiten Geburt geholfen haben. Wir haben uns überlegt, da wir in der ersten Folge ja quasi so eine Einführung gegeben haben und es letzte Folge dann um das Thema Partnerschaft ging, also quasi die Basis der Familie, bauen wir das Ganze einfach mal weiter chronologisch auf und sprechen heute über das Thema Geburt.
Genau, ein Thema, wo Mariana ganz viel Redeanteil haben wird mit Sicherheit. Wir haben nämlich nach der letzten Podcast-Folge ein paar Nachrichten bekommen, dass mein Redeanteil vielleicht ein bisschen hoch war. Wir haben schon überlegt, ob wir uns hier vielleicht wie beim Triell so einen Timer hinstellen, damit jeder gleich viel Redeanteil hat. Aber das war dann doch ein bisschen kompliziert. Und deswegen haben wir uns überlegt, das wird sich bei den Themen schon legen. Spätestens bei den Themen, wenn es dann um die Autonomiephase, auf die Mariana sich zum Beispiel freut, spätestens da wird der Redeanteil ganz, ganz groß werden.
Ich bin gespannt, aber alle sagen auch, dass du eine Podcast-Stimme hast. Also.
Finde ich gut.
Ja, wir haben uns das Thema rausgesucht, weil Gewalt unter der Geburt oft noch ein bisschen ein Tabuthema ist, finde ich. Und man von vielen Leuten auch hört, so war es bei uns zumindest im Freundeskreis, so die Geburt wird das schönste Erlebnis für euch sein. Das ist der schönste Moment bisher in unserer Beziehung gewesen. Und ja.
War er nicht.
Genau, war er bei uns nicht. Und ich weiß noch, wie wir später darüber geredet haben und halt meinen so, ist das normal? Weil alle haben gesagt, es wird so schön. Und wir waren uns beide einig, dass die Geburt einfach nur schlimm war.
Ja, nicht direkt schlimm. Es war eigentlich eher lustig. Ich weiß noch ganz genau, wie wir hatten ein Familienzimmer im Krankenhaus. Und ich weiß noch, wie mein großer Bruder meinte nämlich noch zu mir, Eike, mach dich darauf gefasst, das wird das Highlight deines Lebens werden. Es gibt nichts Schöneres als eine Geburt. Und ich meinte nach der Geburt, wir waren auf dem Familienzimmer, ich gucke Mariana an und sage, fandest du es wirklich so schön? Und wir haben uns, sie guckt mich nur an, fängt an zu lachen und wir haben uns einfach kaputt gelacht, weil wir uns beide einig waren, dass das alles andere als schön war.
Ja, und deshalb ist das einfach was, wir wollen damit niemandem Angst machen oder so, weil, kleiner Spoiler, die zweite Geburt war schön.
Das stimmt.
Also, die war wirklich schön.
Für dich jedenfalls.
Für dich auch auf jeden Fall schöner als die erste, weil ja. Du lagst nicht auf den kalten Fliesen.
Das stimmt. Ich war trotzdem wieder 36 Stunden wach.
Ja, das, ja.
Ja, also Mariana ist die Königin der Wehen. Jetzt fühlt sich hier hoffentlich keiner auf die Füße getreten. Da draußen sind nämlich mit Sicherheit noch einige Frauen, die schaffen es, dich zu toppen. Aber so bei uns im Umfeld und Bekanntenkreis ist Mariana auf jeden Fall die Wehenkönigin mit 36 Stunden.
Ich wollte gerade sagen, ich führe auf jeden Fall mit ganz großem Vorsprung. Also sollte sich jetzt auch nicht jeder ein Beispiel an mir nehmen. Ja, aber warum es uns eigentlich ging, dass wir erst sehr viel später gemerkt haben, dass wir unter der Geburt Gewalt erlebt haben und uns das irgendwie im ersten Moment gar nicht so bewusst war und auch während der Geburt gar nicht bewusst war.
Weil man es einfach auch gar nicht besser weiß. Es ist, glaube ich, erst relativ spät. Also mit der zweiten Geburt haben wir erst die Erfahrung gemacht, wie schön eine Geburt eigentlich sein kann, weil wir bestimmte Sachen aber auch gemacht haben.
Ja.
Und vor allem, ich glaube, mit deinem Interview ist es so richtig bewusst geworden.
Genau, ich hatte letztens ein Interview, wo es um das Thema Gewalt unter der Geburt ging. Da kommt nämlich bald ein Projekt zu. Und ja, ich dachte vorher manchmal, dass ich quasi übertreibe und meine Vorstellung von einer Geburt halt einfach anders sind, als Geburten eigentlich laufen. Ja, das ist mir erst bewusst geworden, so, dass Gewalt halt eben ein bisschen subjektiver ist und dass Gewalt nicht gleich körperliche Gewalt ist, sondern dass es halt schon ganz andere Formen der Gewalt unter der Geburt gibt. Emotionale Gewalt zum Beispiel. Und ja, vielleicht sollten wir erstmal darüber sprechen, was so grob bei der Geburt vorgefallen ist, damit sich andere was darunter vorstellen können. Und vielleicht erkennt sich ja auch der ein oder andere wieder und merkt dadurch so, dass man nicht alleine ist und dass da ein Problem ist, was auch nicht unbedingt an einem selber liegt, sondern ein bisschen mit dem ganzen System, sage ich mal, zusammenhängt.
Ja, also abgesehen von gesundheitlichen Komplikationen, wofür wir sehr dankbar sind, dass das nicht passiert ist und wir zwei gesunde Kinder auf die Welt bekommen haben, ist so ziemlich bei der ersten Geburt eigentlich organisatorisch alles schiefgelaufen, was nur schieflaufen konnte. Also wir sind
angefangen eigentlich beim Krankenhaus.
Genau, wir sind nicht ganz planlos in die Geburt reingegangen. Ganz im Gegenteil eigentlich. Wir hatten so die klassischen Ratgeber durchgelesen. Ich hatte so meine Papa-Checkliste und wir haben uns schon so ein paar Gedanken gemacht. Wir hatten eine Geburtsplaylist und so weiter. Alles, wir haben uns das eigentlich ganz schön vorgestellt. Wir hatten eine Tasche für den Kreißsaal mit ganz vielen Snacks und so weiter. Also wir sind schon mit der Intention reingegangen. Es ist jetzt nicht so, dass wir mit einer negativen Einstellung da reingegangen sind, sondern wir hatten schon das Ziel, eine schöne Geburt zu haben.
Genau, ich bin generell ein super entspannter Mensch, muss man sagen, und meinte deshalb vorher zu Eike schon so, ich mache mir da gar keine Sorgen. Ich will auch auf gar keinen Fall Schmerzmittel, brauche ich nicht. Ich mache das alles so. Und das wird schon. Also wir waren da eigentlich super positiv. Wir haben vorher einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, was uns im Endeffekt nicht so viel gebracht hat, aber wir haben einen gemacht. Wir haben uns verschiedene Kreißsäle angeguckt. Also
tatsächlich hat der Geburtsvorbereitungskurs uns gar nicht auf die Geburt vorbereitet.
Nee, ich weiß.
Das Einzige,
und der
was
war
wir
ein Wochenende lang.
Ja, das Einzige, was wir darin gelernt haben, war, dass die Hebamme, die den geleitet hat, uns damals schon gesagt hat, wenn die Hebamme euch im Kreißsaal auf den Rücken legt, dann macht was dagegen, weil das machen die nur, weil es für sie bequemer zum Arbeiten ist. Und das soll jetzt hier nicht irgendwie ein Bashing von Hebammen sein,
Nein.
auf gar keinen Fall. Die machen einen Mordsjob und einen super anstrengenden Job vor allem. Und die bringen ja nicht nur unser Kind auf die Welt, sondern nach uns oder parallel zu uns geht's ja weiter und so weiter und so fort. Die haben einen hammerharten Job und eine hammerharte Verantwortung. Also einen riesen Respekt für diesen Beruf. Aber genau das, was die Hebamme uns im Geburtsvorbereitungskurs angekündigt hat, genau das ist auch passiert.
Genau, das ist alles passiert, aber ja, es hat uns leider nicht viel gebracht.
Ja, vielleicht erzählst du aber erstmal, wie wir uns darauf vorbereitet haben. Beziehungsweise was unser Vorhaben war bezüglich Krankenhaus und so weiter und so fort.
Genau, also ich habe mich vorher schon darauf vorbereitet, in der Schwangerschaft quasi. Ich habe Himbeerblättertee getrunken, ich habe Dampfbäder, Heublumenbäder gemacht und habe zu Eike vorher schon gesagt, ich will eine Wassergeburt haben, weil ich gelesen habe, dass das schmerztechnisch, dadurch, dass ich ja kein Schmerzmittel will, dass das empfohlen wird und dass das wohl auch einfacher wäre im warmen Wasser. Und deshalb hatte ich da eigentlich so ganz konkrete Vorstellungen, sage ich mal. Dann haben wir uns Kreißsäle angeguckt, haben uns da, hatten dieses Gespräch quasi, wo ich auch darüber gesprochen habe, gesagt habe, ich hätte gerne ein Wassergeburt, das und das ist mir wichtig, ich möchte nicht geschnitten werden, ich möchte reißen, weil ich bin halt so ein Mensch, ich recherchiere bis zum Umfallen und habe halt gelesen, dass tatsächlich noch relativ häufig zum Beispiel Dammschnitte stattfinden, obwohl es erwiesen ist, dass sie schlechter heilen. Und ja, deshalb hatte ich ganz genaue Vorstellungen, habe die auch bei dem Krankenhaus, wo wir uns angemeldet haben, wir haben uns bei zwei angemeldet, ne? Habe bei beiden über meine Vorstellung gesprochen. Und ja, dann haben wir schon ein paar Tage, bevor unser Sohn geboren wurde, also als ich schon gerade über dem ET war, erfahren, dass unser Krankenhaus geschlossen hat, weil die Hebammenmangel hatten und die einfach dann kurzerhand die Geburtenstation
das
geschlossen
Beste
haben.
Ist aber, dass wir das aus der Zeitung erfahren
stimmt,
haben.
Uns hat keiner Bescheid gesagt.
Uns hat keiner Bescheid gesagt, obwohl wir schon für die Geburt angemeldet waren. Und wir haben das aus der Zeitung erfahren und erst zwei Tage nach dem Zeitungsartikel wurden wir dann vom Krankenhaus angerufen.
Stimmt, ja.
Ja, also war damit unser erstes Krankenhaus raus. Als es dann soweit war, haben wir dann in unserem Zweitkrankenhaus angerufen und die waren leider voll bis oben hin und damit waren wir vollkommen unvorbereitet und mussten in ein ganz anderes Krankenhaus fahren.
Ja, und das Drittkrankenhaus, was wir angerufen haben, war auch voll.
Stimmt.
Du hattest nämlich noch ein anderes angerufen. Also das heißt, wir hatten quasi drei Krankenhäuser, wo wir hin wollten. Wir hatten mittlerweile auch, ich glaube, 22 Uhr abends. Ich hatte seit 2 Uhr nachts Wehen. Also seit 20 Stunden und war schon bei 5 bis 6 Minuten Abstand. Also eigentlich wollten wir nur kurz Bescheid sagen, dass wir jetzt kommen und haben dann festgestellt, dass wir nicht kommen können, weil halt kein Platz ist.
Genau, richtig. Dementsprechend waren wir dann natürlich ein bisschen überfordert, als es dann ins Krankenhaus ging, erstes Kind. Und dann auf einmal waren wir halt in einem Krankenhaus, wo wir niemanden kannten, keinen Ansprechpartner hatte. Und wir wurden auch einfach so ein bisschen zur Seite geparkt und wir hatten damals halt einfach noch so die Einstellung, genauso wie wir jetzt eigentlich auch drüber sprechen, dass wir einfach wussten, okay, im Krankenhaus ist das Leben nun mal kein Wunschkonzert und die Hebammen, die haben einen harten Job, die Ärzte haben auch einen harten Job und wir wissen alle, wie die Dienstzeiten aussehen von denen. Also da ist ja kein Arzt und keine Hebamme hat Regeldienstzeit oder beziehungsweise arbeitet nach der Regeldienstzeit. Die arbeiten in der Regel immer stundenlänger und deswegen war uns halt auch ganz wichtig, dass wir das denen entgegenbringen, also dass wir die Arbeit wertschätzen und dass wir jetzt nicht unnötig Forderungen stellen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da mit einer Checkliste reingegangen sind und gesagt haben, hier, bitte einmal machen, sondern wir haben uns ganz extrem untergeordnet und ja, ich glaube...
Wir haben uns noch bedankt dafür, dass wir aufgenommen wurden.
Genau. Und ich glaube, so blöd das jetzt auch klingt, das war schon der erste Fehler.
Ja.
Denn den Kontrast zu der zweiten Geburt, den werdet ihr gleich hören.
Und wir sind da eben angekommen. Die Hebamme, die uns da begrüßt hat, war auch total nett. Und wir haben ja halt gesagt, dass ich gerne eine Wassergeburt hätte. Und weil die Kreissäle sowieso gerade voll waren, war das eigentlich perfekt für die, glaube ich. Und die haben uns dann in dem Zimmer mit der Badewanne geparkt. Das Ding ist, wahrscheinlich wussten sie das zu dem Zeitpunkt selber nicht, aber ich hatte ab dem Moment, wo ich in die Badewanne gekommen bin, lag ich insgesamt, glaube ich, 7 oder 8 Stunden in der Badewanne. Weil es halt einfach nicht voranging. Also das habe ich auch erst später gelesen. Es war eigentlich quasi viel zu früh, mich in die Badewanne reinzustecken. Ich habe mich dadurch nicht mehr bewegt. Ich lag wirklich 7, 8 Stunden in dieser Wanne, ohne mich zu bewegen. Ich bin zwischendurch mal auf Toilette gegangen und das war's.
Und das hat einfach unglaublich viel Kraft gekostet, weil du hattest da einfach ewig lang Wehen.
Ja, ich habe einfach die ganze Zeit vor mich hingeweht. Die meiste Zeit hatte ich 3 Minuten. Ich glaube, 6 Stunden lang hatte ich alle 3 Minuten Wehen. Ja. Zusätzlich war es ungemütlich für dich.
Ja, so blöd es klingt, ne? Das ist halt einfach auch extrem schlauchend, wenn man halt ja auch als Vater dann oder als werdender Vater daneben sitzt, nichts tun kann und ich saß da auf einer Toilette.
Ja, es gab keinen Stuhl, kein Bett, genau. Gar nichts.
Und so haben wir halt stundenlang verbracht und ich glaube, als es dann früh morgens, ja, wir sind abends um 10 Uhr ins Krankenhaus. Und morgens ging es eigentlich erst richtig los. Das bedeutet, die ganze Nacht hast du ohne Schlaf verbracht.
Ja.
Und ohne Bewegung, ohne Essen, ohne wirklich Trinken. Ja, weil man das halt einfach auch vergisst, ne? Und das war halt einfach, als es dann morgens wirklich losging, waren wir eigentlich schon komplett durch.
Ja, und wir wussten es halt nicht anders. Ich habe gesagt, ich hätte gerne Wassergeburt. Die hat gesagt, alles klar, hier ist die Badewanne. So, und ich dachte quasi, das gehört jetzt so. Ich bleibe jetzt also hier liegen. Und morgens um 6 kam dann irgendwann die Hebamme gucken, also da war ich dann 7 Stunden schon da drin. Und dann kam sie halt gucken und meinte, ja, hier geht's ja gar nicht voran, sie könnte jetzt die Fruchtblase aufmachen. Und wir haben halt vorher schon drüber gesprochen gehabt, dass ich auf keinen Fall möchte, dass da so krass eingegriffen wird, sage ich mal, weil ich halt eigentlich gesagt habe, ich glaube, dass das von alleine geht. Und was dazu kommt, das muss man auch immer unterscheiden, die Herztöne vom Kind waren perfekt. Ich habe das Kind die ganze Zeit gespürt. Der hatte super stabile Herztöne, also der war auch überhaupt nicht gestresst oder so. Das heißt, es war eigentlich alles gut. Man hätte ruhig noch warten können. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, oder mir wurde das Gefühl gegeben, so, wir müssen das jetzt machen, die Fruchtblase aufstechen, weil die geht nicht von alleine auf. Also habe ich mir gedacht, so, okay, dann machen wir das halt. Und dann wurde die Fruchtblase aufgemacht und dann wurden die Wehen richtig heftig. Also sie hatte mich auch vorgewarnt, aber trotzdem war es schon krass, vor allem, weil die Hebamme direkt danach wieder gegangen ist, weil sie halt noch andere Frauen hatte und wir halt quasi alleine waren mit auf einmal richtig starken Wehen, die ganz schnell auch dann zu Presswehen wurden.
Da warst du noch alleine? Also generell wurden wir sehr wenig beraten.
Ja, wir waren sehr viel alleine
ja,
in diesem Raum.
Genau, wir waren sehr viel alleine und ich weiß nämlich noch ganz genau, wir haben so schräg gegenüber auf so einen Raum geguckt mit einem freien Bett. Und wir haben uns aber einfach nicht getraut, zu fragen, ob wir uns da reinlegen dürfen. Also das ist auch wieder was ganz Wichtiges. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier die Schuld irgendwie wem anders geben, sondern es ist halt einfach so.
Wir haben uns auch falsch verhalten.
Genau, wir haben, also ich würde sagen, es ist 50-50. Klar sollte man werden der Eltern gerade beim ersten Mal so ein bisschen an die Hand nehmen. Aber vor allem auch hier wieder das Thema Kommunikation. Das ist einfach das A und O, sowohl mit den Ärzten als auch mit der Hebamme. Und das hätten wir definitiv anders machen sollen, beziehungsweise das haben wir dann beim zweiten Mal auch anders gemacht. So, und dann ging es auf die eigentliche Geburt hin und da kommen wir jetzt eigentlich erst auf das Thema Gewalt. Also da sind dann wirklich Dinge passiert, die im Nachhinein absolut nicht in Ordnung waren und wo unsere Nachsorgehebamme wirklich schockiert war.
Ja, also das erste Ding war, dass halt die Hebamme, die uns die ganze Zeit betreut hat, bei einer anderen Frau geblieben ist und wir dann auf einmal eine komplett neue Hebamme bekommen haben, während ich mitten in den Presswehen halt quasi schon. Und die Hebamme, die mich entbunden hat, war gar keine richtige Hebamme. Deshalb hat auch in dem Heft jemand anders unterschrieben. Und wir haben uns damals gewundert, warum da ein anderer Name drin steht, bis wir irgendwann Tage später halt erfahren haben, dass das gar keine Hebamme war, die mich behandelt hat quasi. Ja, auf jeden Fall hatte ich halt, wie gesagt, Presswehen und sie hat in der Badewanne gesagt, ich soll mich einmal, keine Ahnung wie, halt anders, also nicht hinlegen, sondern anders mich hinsetzen und dann einmal pressen. Dann hat sie gesagt, nee, das funktioniert so nicht, es macht alles keinen Sinn, sie kommt, kann irgendwie gar nicht richtig was sehen und sowieso, das macht keinen Sinn, ich soll aus der Wanne rauskommen. Und das war schon das Erste, was für mich so ein bisschen schwer war, sage ich mal, weil ich die ganze Zeit halt gesagt habe, ich möchte gerne eine Wassergeburt haben und wir haben es halt eigentlich gar nicht versucht, muss man sagen. Ich habe, glaube ich, wirklich nur ein oder zweimal gepresst und sie hat gesagt, nee, macht keinen Sinn, so, ich soll da rauskommen. Und
das hat sie auch tatsächlich in so einem Ton, jetzt wo du es gerade so sagst, hat sie es in so einem Ton gesagt, als wäre es deine Schuld.
Genau, als wäre es meine Schuld. So, nee, das macht so keinen Sinn. Also so wirklich auch ein bisschen böse und ich war, wie gesagt, ich hatte auch keine Kraft mehr und nichts, um irgendwie zu sagen, ich möchte das anders haben. Ja, das heißt, wir haben dann einfach das gemacht, was sie gesagt hat. Eike war wirklich so, dass er mich immer noch angeguckt hat und gefragt hat, Schatz, bist du dir sicher? Willst du das wirklich? Und ich habe einfach immer nur gesagt, ja. Weil ich, wie gesagt, ich hatte keine Kraft. Ich dachte, die Hebamme weiß schon, was sie macht. Und bei so einem Ton, ich bin so jemand, der sich sowieso schwer tut, dann zu widersprechen. Und ja, dann bin ich also aus der Badewanne raus, rüber in den Kreißsaal gekommen.
Ja, und im Kreißsaal angekommen, dürft ihr dreimal raten, in welche Position und in welche, beziehungsweise wohin es ging, nämlich ganz klassisch auf das Kreißbett in Rückenlage. Und das war genau der Punkt, wovor unsere Hebamme uns im Geburtsvorbereitungskurs gewarnt hat. Da hast du auch tatsächlich nochmal gesagt.
Ich habe gesagt, ich will auf gar keinen Fall auf dem Rücken entbinden. Ich habe gesagt, mir ist egal wie, ich mache alles, aber nicht auf dem Rücken. Ja, und dann, ich glaube, sie hat sogar ganz kurz versucht. Sie hat einmal gesagt, leg dich auf die Seite. Und dann hat sie gesagt, nee, das funktioniert. Und einmal noch Vierfüßler. Und dann hat sie gesagt, nee, das funktioniert so nicht bei dir, leg dich auf den Rücken. Genau. Ja. Und dann habe ich mich auch nicht mehr getraut, was zu sagen.
Ja, weil sie halt einfach gesagt hat, wir müssen jetzt das Kind rauskriegen.
Ja.
Weil du schon so lange in den Wehen warst. Ja, und dann, ja, und dann kam als nächstes der Arzt. Zugegeben, während der Geburt fand ich es ja, fast schon ein bisschen imponierend, wie er da so reinkam. Und ich weiß noch, wie er sagte, ob sie dir irgendein Mittel schon gespritzt haben.
Oxytocin.
Ja, da meinte sie nämlich, welche Dosis. Und ich weiß nicht mehr, ich weiß die Zahl nicht mehr genau. Aber er hat dann auf jeden Fall gesagt, das Doppelte. Wollen wir spielen oder wollen wir ein Kind kriegen?
Ja, das wurde halt einfach gemacht quasi, weil der Arzt dann auch noch mal eine andere Autorität hat als die Hebamme und gesagt hat, das muss jetzt so.
Das fand ich aber auch noch nicht so schlimm. Also das war halt einfach, der Arzt hat gesagt, okay, er hat halt gesehen, dass es dir nicht mehr gut ging.
Ja.
Und deswegen wollte er es halt beschleunigen. Das fand ich auch noch nicht gewaltsam. Also er hat dich zwar auch nicht mehr gefragt, also in dem Moment war es halt einfach so, Mariana wurde als Mutter gar nicht mehr beachtet, sondern dann ging es wirklich nur noch primär ums Kind, weil die halt unbedingt vermeiden wollten, irgendwie die Zange oder die Sauglocke nehmen zu müssen. Und gewaltsam wurde es dann aber halt, als es halt nicht weiterging, weil Mariana die Kraft einfach nicht hatte und wirklich der Arzt anfing, auf ihr rumzuspringen.
Ja, ich weiß, dass das, was heißt gängige Praxis, aber dass das teilweise gemacht wird, aber es ist erstens trotzdem sau unangenehm, zumal ich da komplett nackt lag, weil ich ja aus der Wanne kam.
Er hat es auch nicht kommuniziert.
Und genau, er hat es nicht kommuniziert, das heißt, ich lag da, ich war vollkommen überfordert in dem Moment und ja, es hat sich sehr gewalttätig für mich angefühlt. Also so ein kleines bisschen Einfühlungsvermögen wäre vielleicht ganz schön gewesen. Und dazu kommt halt noch, dass dann auch noch was passiert ist, was ich auch auf gar keinen Fall wollte, und zwar, dass ich geschnitten wurde. Und dann auch noch mit einem äußerst ungünstigen Schnitt, wie meine Hebamme mir später gesagt hat, der eigentlich gar nicht mehr angewendet wird. Kann vielleicht daran liegen, dass die Hebamme halt gar keine Hebamme war. Aber
ja, sie hat zweimal geschnitten. Sie hat geschnitten, hat gemerkt, dass der Schnitt falsch war,
ja,
und hat dann nochmal einen zweiten Schnitt gesetzt. Und das war halt im Nachhinein, auch bei der Nachsorge mit der Heilung und so weiter, war das halt kompletter Mist.
Ja, und das waren halt so Sachen, Wie gesagt, Eike hat zwischendurch nochmal gefragt, auch beim Schnitt hat er mich nochmal gefragt und meinte, Schatz, bist du dir sicher, du möchtest nicht geschnitten werden. Aber ich war in diesem Moment so, dass ich mich halt wirklich nicht getraut habe, was zu sagen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich stelle jetzt gerade meine Wünsche quasi über die Gesundheit von meinem Kind, obwohl halt, wie gesagt, die Herztöne und so waren ja okay. Also es war ja keine akute Gefahr, das muss man ja auch unterscheiden. Ne? Wenn jetzt irgendwie die Herztöne abfallen oder so, sehe ich das total ein. Aber es war ja eigentlich alles mehr oder weniger okay. Und trotzdem wurde so reagiert, als wäre ich gar nicht mehr da.
Das war dann eigentlich auch das Ende, beziehungsweise dann ging es relativ schnell. Dann,
ja, der ist ein paar Mal auf mir rumgehopst und die hat mich zweimal geschnitten und dann kam das Kind eigentlich schon raus.
Genau, richtig. Danach, sage ich jetzt mal, ist es eigentlich ganz klassisch verlaufen. Also danach ist jetzt nichts mehr Dramatisches passiert.
Außer, dass ich ihn nicht gestillt habe zum Beispiel. Weil die Hebamme keine Geduld hatte.
Stimmt, ja. Richtig. Also das war das Einzige. Die Hebamme hatte da halt wirklich gar keine Geduld. Und was noch dazu kam, die stank nach Zigaretten, weil die zwischendurch rauchen gegangen ist.
Ja.
Ein absolutes No-Go übrigens für alle Hebammen, die hier vielleicht irgendwann mal diesen Podcast hören. Wenn ihr eine Frau habt im Kreissaal und rauchen geht, dann zieht euch dazwischen um und wascht euch. Es bringt übrigens nichts, doppelt und dreifach Parfüm darüber zu sprühen. Dann,
ja,
das ist eigentlich auch so eine absolute hirnrissige Idee gewesen, weil jeder weiß ja, dass gerade Schwangere sehr geruchsempfindlich sind.
Ja, das war auch wirklich krass. Ja, und beim Stillen war es halt so, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass das Kind eine Stunde bei mir liegt erstmal und halt versuchen kann zu stillen. Und ich glaube, sie hat ihn mir nach 5 Minuten abgenommen und ich habe noch gesagt, ja, aber ich möchte versuchen, ihn zu stillen. Dann hat sie nur gesagt, ja, das funktioniert jetzt nicht und der ist sowieso noch über die Nabelschnur versorgt, das brauchen sie jetzt nicht und hat ihn mir einfach weggenommen und das war für mich in dem Moment wirklich schlimm.
Ja gut, ich habe ihn dann bekommen, deswegen war es für mich weniger schlimm.
Ja.
Was ich aber schlimm fand, beziehungsweise das fand ich eine richtige Sauerei. Wie gesagt, das soll hier jetzt kein Auskotz-Podcast werden, aber ich merke gerade, es schwenkt halt schon so in Geburtsbericht um. Aber es ist vielleicht ganz interessant. Und wenn es auch nur irgendeinem da draußen weiterhilft,
sich zu trauen, was zu sagen zum Beispiel.
Genau, richtig, einfach dafür einzustehen. Der Podcast heißt ja Starke Kinder, entspannte Eltern. Und diesen Namen, den darf man ruhig mal umdrehen und auch sagen, starke Eltern, entspannte Kinder. Weil in dem Moment hätten wir, und das haben wir in der zweiten Geburt gemacht, hätten wir einfach starke Eltern sein sollen. Und vor allem ich als Vater oder jetzt als Partner sollte man in dem Moment einfach der werdenden Mutter viel mehr zur Seite stehen und auch nicht unbedingt, ja, da sollte man auf sein Bauchgefühl hören. Ich wusste, dass Mariana gerade nicht mehr entscheidet, sondern halt quasi nur noch durchwinkt. Und ich war aber selber so verunsichert, dass ich nicht für sie eingetreten bin. Und in dem Moment hätte ich das aber machen sollen. Und was dann passiert ist, war dann, nachdem du genäht wurdest, die Nachgeburt fertig war, wir wurden dann auf die Station gebracht und dann war halt erstmal so ein Aufatmen. Wir haben beide über 30 Stunden nicht geschlafen, der Kleine war da. Wir waren einfach nur platt und sind eingeschlafen und waren froh, dass der Kleine auch am Schlafen war. Und nach x Stunden kam dann irgendwann eine Schwester rein und fragte, ob der Kleine noch nicht getrunken hat. Und da haben wir gesagt, nein, noch nicht. Uns wurde gesagt, wir sollen ihn erstmal schlafen lassen. Ja, was wir nicht wussten, ist, dass so ein kleines Kind relativ schnell anfangen muss zu trinken, damit er nicht zu viel Gewicht verliert. Und dann fing die schon an und wollte uns die Flasche geben. Und das ist für alle, die nicht stillen wollen, das ist absolut in Ordnung, aber für uns war halt von Anfang an klar, dass die Kinder gestillt werden. Und dann haben wir, weil wir wussten, dass es zu so einer Saugverwirrung führen kann, habe ich gesagt, okay, stopp, weil Mariana war immer noch platt. Aber das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, nee, das ist jetzt wirklich ein Punkt, es reicht. Dann habe ich unsere Hebamme angerufen, unsere Nachsorgehebamme, die eine sehr gute Bekannte ist, und habe gesagt, die wollen dem jetzt die Flasche geben. Dann hat die gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Mariana soll die Brust ausstreichen. Und das, was da kommt, das reicht auf jeden Fall. Und da haben wir uns wirklich gegen die Weisung des Krankenhauses gesetzt und haben das so gemacht. Und das war auch goldrichtig.
Ja.
Später kam auch dann die Hebamme und meinte, oh ja, was habt ihr denn gemacht? Und dann haben wir der das gezeigt. Und dann meinte ich, ach schön, so kann man das auch machen. Ja, später hat sich halt herausgestellt, dass diese ganzen Schwestern auf dieser Station halt gar kein gynäkologisches Fachpersonal waren, sondern dass die teilweise schon von der orthopädischen waren. Und das war halt einfach so eine Riesensauerei. Also mit dieser Unterschrift und so weiter, das hat das alles perfekt abgerundet. Wir waren am Ende einfach nur froh, als wir raus waren. So, und jetzt dazu das krasse Gegenteil, der Geburtsbericht von der zweiten Geburt.
Genau, bei der zweiten Geburt hatten wir schon mal, der war das erste Glück quasi, dass unser Krankenhaus frei war, dass wir rein wollten, wo wir uns angemeldet haben. Also das muss man sagen, das macht halt auch viel aus, weil wir uns da einfach viel wohler gefühlt haben. Ja, das Krankenhaus kann man eigentlich schon loben, weil die haben mich bis ET plus 10 gehen lassen, obwohl das da ja auch oft vorher eingeleitet werden würde, weil ich halt die ganze Zeit da gesagt habe, ich möchte keine Einleitung, weil ich bin mir sicher vom Eisprung her, dass das Kind später gezeugt wurde und der ET sowieso rechnerisch einfach gar keinen Sinn macht.
Da war die Hebamme aber auch wirklich top.
Das ja, war super.
Das war das krasse Gegenteil. Der Arzt hat gesagt, beziehungsweise die Ärztin hat gesagt, nein, sie bleiben jetzt hier. Und die Hebamme kam später, hat sich das angehört von uns, warum das mit dem ET nicht funktionieren kann, hat sich Mariana angeguckt, hat getastet und hat gesagt, da passiert die nächsten Stunden gar nichts. Ihr fahrt nach Hause
und
schlaft.
Die meinte, komplett geburtsunreifer Befund. Genau, und dann sind wir nochmal nach Hause gefahren. Und als wir dann mit Wehen eben wiedergekommen sind ins Krankenhaus, weil ich halt bei ET plus 10 musste ich kommen. Eigentlich war es vom Wehenabstand noch gar nicht so krass, aber ich musste kommen. Da hatten wir diesmal auch Glück, weil die Hebammen uns auch gesagt haben, bleibt jetzt nicht hier. Ich habe da auch wieder gesagt, ich will eine Wassergeburt. Und die haben zu uns gesagt, komm, ich gebe dir jetzt ein Zäpfchen, ich glaube ein Buscopan-Zäpfchen. Ich habe ja eigentlich gesagt, keine Schmerzmittel, aber sie meinte, nimm das Buscopan-Zäpfchen mit, fahrt nach Hause, schlaft, solange ihr schlafen könnt. Und das hat mir halt wirklich total geholfen. Das hätte ich beim ersten Kind, glaube ich, auch gebraucht, weil ich so halt nochmal Kraft tanken konnte. Eike auch, wenigstens
generell,
3 Stunden.
Generell, um den gleichen Aufbau zu haben wie bei der ersten Geburt, muss man aber auch sagen, wir sind viel besser vorbereitet dahin gegangen. Wir haben uns angemeldet, wie im anderen Krankenhaus auch. Und wir haben diesmal
Die Zettel
gemacht, richtig. Ja. Wir haben diesmal nämlich das, was ich eben gesagt habe, ist jetzt nicht so, dass wir mit einer Liste aufgeschlagen sind. Da sind wir tatsächlich mit einer Liste aufgeschlagen. Wir sind jetzt nicht hingegangen und haben gesagt, hier, so läuft's ab, sondern wir haben den Zettel, wir haben die Hebamme angesprochen und haben gesagt, wir haben das und das Buch gelesen. Welches war's?
Hypnobirthing. Ja. Ich habe mich mit dem Buch zu Hypnobirthing komplett auf die Geburt vorbereitet.
Und haben dann halt gesagt, sie hat das Buch gelesen und sie fühlt sich damit wohl, dass wir keinem auf die Füße treten möchten, aber dass es uns wichtig ist, dass bestimmte Sachen halt nicht passieren. Und dann haben wir auch von der ersten Geburt gesprochen, dass wir das ja fast schon traumatisch fanden. Und die hatte, Gott sei Dank, ein sehr offenes Ohr für uns und hat die Liste angenommen. Und als wir dann ins Krankenhaus kamen, kam schon die Hebamme uns entgegen und hat gesagt, ich habe schon euren Zettel bekommen, finde ich super.
Ja, das war echt cool. Also ich hatte den Zettel noch 5-mal ausgedruckt in meine Handtasche mit. Sicher ist sicher. Und wir haben es auch nett formuliert. So war das auch, glaube ich, im Hypnobirthing-Buch. Wir haben es als Wünsche formuliert. Also jetzt kein krasser...
Wir haben auch, glaube ich, direkt ganz oben hingeschrieben, liebe Hebamme und liebe Ärzte, wir wissen, dass ihr einen super Job macht und so weiter und so fort. Und wir vertrauen euch voll und ganz.
Genau.
Das haben wir da reingeschrieben.
Ja.
Und... ich glaube, das ist auch wieder eine Art und Weise, beziehungsweise eine Frage der Art und Weise, wie man auf die Leute zugeht. Wenn man halt sagt, das und das passiert jetzt und so wird es gemacht. Natürlich eckt man damit an. Aber es ist wieder ein Punkt der Kommunikation, wenn man halt wieder auf die Gefühlsebene geht, von der letzten Podcast-Folge, und wirklich mit offenem Herzen spricht und sagt, wir haben das und das erlebt und wir wünschen uns, dass es nicht wieder passiert. Ja. Wir vertrauen euch. Dann gehen die Leute auch ganz anders mit einem um.
Ja.
Und das hat sich komplett durch die Geburt so durchgezogen.
Genau. Und diesmal habe ich eben auch wieder gesagt, dass ich eine Wassergeburt möchte. Aber die waren halt auf einem anderen Wissensstand, sage ich mal, oder konnten meinen Zustand besser einschätzen. Ich weiß es nicht. Die haben auf jeden Fall gesagt, alles klar, aber geh erstmal spazieren. Weil die meinte, du bist noch nicht so weit, das dauert hier noch. Und das bringt jetzt nichts, wenn du in die Badewanne gehst. Und das war zumindest in meinem Fall goldrichtig. Ne? Also wir sind echt... ich glaube, wir waren im Endeffekt 2-3 Stunden spazieren, aber es hat mir gut getan. Ich habe die Atmung von dem Hypnobirthing-Buch gemacht und mir ging es super. Also ich hatte wieder keinerlei Schmerzmittel, sonst irgendwas, aber im Gegensatz zur ersten Geburt war ich halt total entspannt, weil wir zufrieden waren mit den Hebammen, mit dem, was uns geraten wurde. Und als wir dann irgendwann wieder im Krankenhaus waren, war es dann soweit, dass ich in die Wanne durfte. Also da meinte sie auch, ja, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, jetzt macht das Sinn. Und ja, im Endeffekt war eine halbe Stunde später mein Kind da. Also das muss man halt sagen, wir hatten da vielleicht auch Glück mit der Hebamme, aber
Die war wirklich super. Also ja. Das ist, der bin ich dankbar bis in die Steinzeit. Die hat wirklich einen super hervorragenden Job gemacht. Sowohl von der Kommunikation als auch vom Feingefühl her war das wirklich von vorne bis hinten war das perfekt. Das ist natürlich auch immer eine Frage des Glücks.
Ja.
Aber halt auch der Kommunikation. Also ich glaube auch, die Hebamme, die vorher da war, die hatten einen Schichtwechsel, wo wir schon Angst hatten, oh nein, bitte nicht schon wieder einen Schichtwechsel, weil das ja bei der ersten Geburt hatten wir auch eine sehr gute Hebamme. Und dann, kurz bevor es losging, der Schichtwechsel.
Ja.
Und hier hatten wir den Schichtwechsel auch und ich bin der felsenfesten Überzeugung, die erste Hebamme hätte es genauso gut gemacht.
Ja, genau, wir hatten insgesamt, haben wir 3 Hebammen gesehen und die waren alle top. Also ich glaube, wir wären bei keiner schlecht aufgehoben gewesen. Die waren alle ähnlich von dem, wie sie gehandelt haben.
Weil du aber auch ganz klar kommuniziert hast, was dein Wunsch ist und wie du es machen möchtest.
Das stimmt. Die eine Hebamme wollte auch wieder meine Fruchtblase aufpieksen.
Genau. Und da hast du nämlich diesmal gesagt, nein, das machen wir diesmal nicht.
Genau. Ich habe diesmal gesagt, nee, ich glaube, dass das funktioniert. Und im Endeffekt
das quasi... Was auch aus dem Buch kommt, ne? Das genau. Seinem Körpervertrauen. Also übrigens auch für alle werdenden Eltern da draußen und gerade auch an die männliche Fraktion da draußen. Ich weiß, dass gerade Männer so was Thema Hypnose angeht oder so, oder wenn man Hypnobirthing hört, meine Reaktion war es auch, ist so dieses, wo hast du das denn ausgegraben? Und wirklich, ich habe... das Buch nur überflogen. Die Seiten, die du wichtig fandest, hast du mir markiert und die habe ich dann gelesen. Das war halt einfach Marianas Wunsch an mich und den habe ich natürlich auch respektiert und erfüllt. Und dementsprechend habe ich dann auch für mich quasi einen Zettel gehabt, worauf es ankam, was halt sehr, sehr wichtig war für Marianas.
Und die Atmung habe ich dir vorher genau gesagt, worauf du achten musst, worauf ich achte.
Genau,
und das
richtig.
Hast du richtig gut gemacht.
Genau, das war dann halt quasi, ich war in dem Moment dann halt quasi der Coach und habe die Anweisung gegeben, weil wir haben auch diesmal abgesprochen, dass egal was kommt und egal was du sagst, dass ich deine Wünsche von vorher durchsetze.
Ja, genau, so. Das haben wir vorher gesagt und das war auch echt super. Eike hat auch zwischendurch zu mir gesagt, Schatz, denk dran, in den Bauch atmen. Und ich war in dem Moment zwar ganz kurz genervt, aber hab's gemacht und war ihm im Endeffekt halt dankbar dafür.
Ja, also ich glaube, dieses Buch, das kann man uneingeschränkt empfehlen. Wir können das gerne mal in die Shownotes, also bei iTunes in die Shownotes platzieren. Und wenn wir dann die Podcast-Folge veröffentlichen, kann Mariana das ja auch gerne nochmal bei Insta posten. Also für alle werdenden Eltern da draußen oder falls ihr jemanden kennt, eine absolute Empfehlung.
Genau, weil die Hebamme hat auch direkt gemerkt, die reinkam, das weiß ich noch ganz genau, ich lag in der Wanne, die Hebamme kam rein, guckt mich nur an, meinte, mein Gott, ist sie entspannt. Hat die gerade wirklich Wehen? Meine Mama meinte, ja, die hat gerade Presswehen. Und dann meinte... er oder ich, einer von uns, meinte halt, ja, sie macht die Atmung aus dem Hypnobirthing. Meint sie, ah, das habe ich mir direkt gedacht. Also anscheinend hat man das auch gesehen und gemerkt, dass das halt einfach eine andere Entspannung, sage ich mal, gebracht hat, diese Atmung.
Das war es auch. Also auch für mich vom Sehen her, du warst halt tiefenentspannt. Ich hatte ja auch gar kein Problem, als ich müde wurde, bin ich halt einfach mal rausgegangen. Aber einfach, weil ich wusste, du bist so tiefenentspannt, ich kann dich jetzt ohne Probleme alleine lassen.
Ja.
Und das hat... hervorragend funktioniert und das war auch, Mariana hat das Kind dann alleine in der Badewanne zur Welt gebracht, weil sie die Hebamme gefragt hat, ob sie das machen dürfte und die Hebamme hat wirklich nur Anleitung gegeben, hat gesagt, hier halt die Hand da und dahin und Mariana hat die Kleine wirklich ganz alleine zur Welt gebracht und die Hebamme hatte dann auch, als Mariana fertig war, meinte sie, so und wenn du dich erholt hast, dann kannst du hier Kurse geben.
Ja, es war, stimmt, es war wirklich.
Ja, und die hat uns auch ein paar Stunden später nach Hause gelassen, einfach weil, es hat auf einmal, die Vorbereitung war ganz anders.
Ja, hat auch das mit dem Stillen geklappt, also da hat es auch wieder, es hat nicht sofort geklappt, genau wie das mit der Fruchtblase. Meine Fruchtblase ist einfach nicht dafür gemacht, schnell zu platzen. Wirklich, die Fruchtblase ist geplatzt in dem Moment, wo der Kopf quasi rauskam. Und das ist, glaube ich, was... das wussten die im ersten Krankenhaus nicht, keine Ahnung, vielleicht hatten sie auch keine Lust, es herauszufinden, ob das passiert. Aber das sind so Sachen, die sind diesmal halt einfach anders gelaufen und auch mit dem Stillen war es eigentlich genauso wie beim ersten Mal, dass es nicht direkt geklappt hat, nur dass diesmal die Hebamme reagiert hat und gesagt hat, soll ich dir helfen? Und ich war total dankbar für diese Hilfe, weil ich hatte schon ein Kind gestillt, aber ey, ganz ehrlich, ich habe es irgendwie trotzdem nicht hinbekommen, dieses neugeborene, winzige Baby anzulegen. Und das war halt auch wieder ein Unterschied. Die Hebamme hat mir da geholfen und ich hätte aber diesmal auch darauf bestanden, dass das Kind so lange bei mir bleibt, bis es klappt.
Ja, und die haben es von sich aus gemacht und haben gesagt, nee, bleibt erstmal bei dir. Und das war nämlich auch sowas, das haben wir am Anfang kommuniziert und haben gesagt, wir wollen auf gar keinen Fall, dass das Kind sauber gemacht wird. Das soll erstmal bei der Mama bleiben. Und die Hebamme war vollkommen irritiert und hat gesagt, ja, natürlich bleibt die, bleibt das Kind bei dir. Wir nehmen dir doch nicht das Kind weg. So, und das ist halt einfach, man darf es aber nicht für selbstverständlich nehmen. Deswegen sollte man trotzdem die Dinge halt kommunizieren. Und ich glaube, das ist, glaube ich, so die Kernbotschaft von dem, von der Podcast-Folge hier für eine Geburt, ist halt A, die Vorbereitung, und B, wenn es halt nicht nach Vorbereitung läuft, dann sollte man halt trotzdem so sich eiserne Regeln setzen, die man halt, für die man eintritt und für die man halt dann auch kämpft. Natürlich, wir sind keine Mediziner, immer vorausgesetzt, dem Kind geht es gut, die Herztöne sind gut und die Hebamme sagt, jo, das ist natürlich auch ein Punkt. Man muss unterscheiden, hat die Hebamme jetzt gerade keinen Bock?
Oder wird es gefährlich?
Oder wird es gefährlich? Und das ist, glaube ich, halt zum Beispiel der Unterschied gewesen bei der ersten Geburt. Gefahr war definitiv nicht im Verzug, sondern die Hebamme hatte halt schlicht und ergreifend keine Lust, in einer anderen Position zu arbeiten. Wir haben exakt 3 Positionen durchprobiert. Es gibt
und auch immer nur für eine Wehe.
Genau. Es gibt unendlich viel mehr Möglichkeiten, die man hätte ausprobieren können.
Gebärhocker habe ich noch nie gesehen.
Genau. Also das ist halt einfach so ein Punkt. Vertraut euch da selber, hört auf euer Gefühl.
Ja. Ach so, und wieso wir das so kritisch sehen mit dem Rücken? Mir ist der Steißbeinfortsatz dabei gebrochen, was uns vorher im Geburtsvorbereitungskurs die Hebamme auch gesagt hat.
Genau.
Dass das quasi passieren kann. Und bei mir ist es natürlich passiert. Und deshalb ist das so ein Thema, was ich so kritisch sehe, weil
generell,
das war wirklich schlimm. Es tat so weh, Tage, Wochen nach der Geburt noch.
Generell ist es halt die Position, das hat unsere Nachsorgehebamme dann auch gesagt, das ist die Position,
in der das Kind am schwersten rumkommt.
In der das Kind am schwersten rumkommt und in der am meisten Verletzungen auftreten. Also die am häufigsten verwendete Geburtsposition ist die ungünstigste.
Genau, weil die Schwerkraft nicht mitwirkt, der Steißbeinfortsatz ungünstig gebogen ist und das Kind nicht so viel Platz hat.
So, und jetzt ist die Podcast-Folge doch wieder fast 40 Minuten lang. Das heißt, die Babyphase schieben wir dann wahrscheinlich in die nächste Podcast-Folge. Da gehen wir dann darauf ein, wie der Start als junge Familie ist. Das ist eigentlich dann ein guter Einstieg für die Babyphase. Und dann geht's eigentlich erst so richtig los mit starke Kinder, entspannte Eltern.
Genau. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Falls ihr irgendwen kennt, der eventuell schwanger ist oder ja eben in nächster Zeit plant, schwanger zu werden, könnt ihr diese Folge natürlich auch gerne weiterempfehlen, weil wir uns total freuen würden, wenn wir vielleicht jemandem helfen können, dass er sich traut, für seine Wünsche einzustehen. Und
ich denke auch, wenn nur ein Einziger da draußen oder eine Einzige da draußen diese Podcast-Folge hört und auch nur einen kleinen Punkt mitnehmen kann, der hilft, dann haben wir schon wieder alles erreicht, was wir hiermit erreichen möchten. Und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen.
Genau, wir würden uns natürlich riesig freuen, falls ihr unseren Kanal abonniert oder bei Apple zum Beispiel eine Bewertung oder einen Kommentar schreibt, weil das unserem Kanal auf jeden Fall weiterhilft.